Als Grundlage für unsere Betrachtungen möchte ich drei Verse vorlesen. Zwei aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus, aus dem ersten und zweiten Kapitel, und einen aus Psalm 89. In ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und aus dem zweiten Kapitel: Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und im zweiten Vers des Psalmes 89 heißt es: Die Gnadenerweise des Herrn will ich ewig besingen, von Generation zu Generation mit meinem Mund deine Treue verkündigen. Wir haben wohl alle in der Weihnachtszeit das Lied »O du Fröhliche« wiederholt, gehört oder auch selbst gesungen. Und wie das so ist bei Dingen, die man gut kennt, oft hört, über lange Zeit immer wieder hört oder liest. Ich weiß nicht, ob wir über alle Einzelheiten des Inhaltes dieses Liedes nachgedacht haben. Wir wissen, dass in diesem Lied über das große Geschehen damals vor 2000 Jahren ausgelegt wird. Das über das Geschehen, was Grundlage unseres weihnachtlichen Feierns ist. Über das Kommen des Erlösers Jesus Christus. Da heißt es, Christ ward geboren, Christ ist erschienen. Und dann wissen wir auch, daran erinnern wir uns sicherlich auch, wenn wir an das Lied denken, dass wir da immer wieder aufgefordert werden, uns zu freuen. Freue dich, o Christenheit. Eine Aufforderung, die wir in anderem Zusammenhang, also im Mund des Apostels Paulus, am letzten Sonntag gehört haben in der Predigt. Dass in diesem Lied immer wieder von der gnadenbringenden Weihnachtszeit die Rede ist. Und zwar in jeder der drei Strophen. Geht vielleicht leicht unter, wenn wir an das Lied »O du Fröhliche« denken. Was bedeutet das aber, gnadenbringend? Was bedeutet überhaupt das Wort Gnade, gnädig? Wir Christen gebrauchen ja dieses Wort relativ häufig. Und das mit gutem Grund, denn wir finden es so oft in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Allgemeinen im Zusammenhang mit Gott. Da wird davon gesprochen, dass Gott gnädig ist. Und da wird um die Gnade Gottes gebeten. Und da wird anderen die Gnade Gottes gewünscht. In der heutigen Zeit wird dieses Wort ja relativ, in der Umgangssprache relativ wenig gebraucht. Dort, wo es gebraucht wird, dann im Allgemeinen im Erlass einer Schuld, im Erlass einer Strafe oder an dem teilweisen Erlass einer Strafe, so wie das zuweilen geschieht gegenüber Verurteilten, auch jetzt in der Weihnachtszeit wieder geschehen ist, durch Anordnung der Staatsanwaltschaft, dass zu einer bestimmten Strafe Verurteilte vorzeitig entlassen werden. In diesem Sinne wird das Wort auch sehr häufig in der Bibel gebraucht. In diesem Sinne wird es auch in diesem Lied, O du Fröhliche, angesprochen. Da heißt es ja eben, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Die Welt war verloren, Christ ward geboren. Gott musste sich musste die Menschheit, die ohne ihn verloren war, begnadigen. Gott musste seinen Sohn senden, um damit er später für die Schuld der Welt sterben konnte, damit die Welt wieder, damit die Menschen wieder mit Gott versöhnt werden könnten. Aber die Bibel gebraucht das Wort Gnade noch in einem viel umfassenderen Sinn. Einfach für jede Zuwendung, für jede Gabe Gottes. Das Wort, was im griechischen Neuen Testament für dieses Wort Gnade steht, beinhaltet beides. Einmal diese Vergebung, diesen Schuldstraferlass, als auch diese allgemeine Zuwendung eines Höhergestellten. Und die beiden Wörter, die im hebräischen Alten Testament dafür stehen, werden in beider Weise verschieden übersetzt, verschieden gebraucht. Aber auch für beide Dinge ist ihm sowohl in diesem engeren Sinn für den Erlass einer Strafe, einer Schuld, als auch in diesem weiteren Sinne einer allgemeinen Zuwendung eines Höhergestellten. Dass, wenn die Bibel von Gnade spricht, eben nicht nur die vergebende Gnade gemeint ist, sondern mehr einfach eine solche Zuwendung Gottes. Das geht auch schon daraus hervor, dass wir diesen Begriff Gnade in der Bibel auch dort finden, wo diese Gnade Menschen gewünscht wird, die bereits die Vergebung ihrer Schuld angenommen haben. So lesen wir im Römerbrief gleich am Anfang, im siebten Vers des ersten Kapitels. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es wird also die Gnade Gottes solchen gewünscht, die bereits die Vergebung ihrer Schuld angenommen und deshalb Christen geworden sind. Dass das Wort Gnade in diesem umfangreicheren Sinne gebraucht wird, geht auch daraus hervor, dass es auch in Bezug auf Jesus Christus selbst gebraucht wurde, der ja ohne Schuld in der Welt war, dem also keine Schuld vergeben werden musste. Da heißt es über Jesus im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel, über das Jesus-Kind: Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Gottes Zuwendung, Gottes Güte war auf diesem Kind. In diesem umfassenderen Sinn der Zuwendung eines Höhergestellten zu einem Niedrigergestellten wird das Wort ja heute kaum noch gebraucht. In der früheren Zeit schon häufiger. Da sprach man zum Beispiel von einem gnädigen Herrn, von einem gnädigen Landesherrn, wenn er mehr als man erwarten konnte, sich seinen Untertanen zuwandte, ihnen Gutes erwies. Oder man sprach solche, deren Einfluss aufgrund ihrer höheren Stellung auf uns von gutem Einfluss war, sie sprach man mit gnädiger Herr oder gnädige Frau an. Dass das heute nicht mehr so gebraucht wird oder kaum noch gebraucht wird, hängt sicherlich damit zusammen, dass in unserer heutigen Gesellschaft diese Unterschiede zwischen höher und niedriger Gestellten eben weitgehend verwischt sind oder doch zumindest eine solche Beseitigung dieser Unterschiede angestrebt wird. Und das ist sicherlich auch gut so. Schlecht ist nur, dass man diese Verwischung der Unterschiede auch auf Gott überträgt. Dass man alles das, was man an Guten empfängt, was man an Gutem besitzt, eben nicht mehr als die Gabe Gottes ansieht, sondern als sein eigenes Verdienst, was man sich selbst erarbeitet hat oder was andere für einen getan haben oder was vielleicht auch zufällig auf einen gekommen ist. Es ist gut so, wenn wir uns selbst einmal fragen, wie wir alles das sehen, was wir besitzen, was wir empfangen haben, was wir sind. Gerade auch jetzt in der Weihnachtszeit, was wir alles an Gutem erhalten, an Gutem erlebt haben. Oder im Rückblick auf das nun bald zu Ende gehende Jahr, Was haben wir da an Gutem alles erlebt? Wem verdanken wir das? Nur unserer eigenen Mühe oder der anderer? Oder ist es vielleicht wirklich zufällig mit uns so gekommen? Oder verdanken wir das auch Gott? Oder nur Gott? Es ist gut, wenn wir uns darüber einmal Gedanken machen. Und dann, wenn wir erkennen, dass das Gottes Gnade ist, Gottes Gnade war, dass wir dann auch in entsprechender Weise darauf reagieren. Gewiss, die Gnade Gottes kommt wohl am eindrucksvollsten zum Ausdruck in dieser engeren Bedeutung des Wortes, in der Vergebung der Schuld, in der Sendung des Sohnes Gottes, in dessen Opferung für unsere Schuld. So hieß es auch in dem Lied, was wir jetzt zuletzt gesungen haben. Da hieß es ja in der zweiten Strophe, zunächst dieser Gnade im allgemeinen Sinne. Deine Gnade an uns dachte, eh der Welten Grund gelegt. Deine Liebe uns bewachte, seit uns diese Erde trägt. Gottes Gnade hat uns von Anfang an begleitet. Aber dann in der dritten Strophe, doch am hellsten strahlt die Sonne deiner Gnad und Lieb, o Gott, als du, Jesus, deine Wonne gabst für Sünder in den Tod. In diesem engeren Sinne kommt Gottes Gnade wirklich wohl am strahlendsten, am eindrucksvollsten zum Ausdruck. Und in diesem Sinne ist es auch in dem Lied O du fröhliche gemeint, wenn da von gnadenbringender Weihnachtszeit die Rede ist, in dem Gott eben in seiner Gnade seinen Sohn gesandt hat, um ihn später am Kreuz für uns, wegen unserer Schuld sterben zu lassen. Und diese vergebende Gnade steht zu jeder Zeit, nicht nur in der Weihnachtszeit, bereit für alle diejenigen, die bereit sind, sie anzunehmen. Auch für jeden von uns. Es ist verständlich, dass sich jemand, der sich einer besonders großen Schuld vor Gott bewusst ist und vielleicht auch einer großen Schuld vor Menschen, dass er diese Gnade in besonderer Weise schätzt. Wenn ich dafür ein eindrucksvolles Beispiel anführen darf, aus der Geschichte, nicht aus einem christlichen Buch, sondern man kann es in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia nachlesen. Dieses Beispiel eines englischen Kapitäns John Newton, der sich im 18. Jahrhundert durch den Transport von Sklaven, gefangenen Schwarzen aus Afrika nach Amerika bereicherte. Dort wurden dann die Sklaven auf den Sklavenmärkten verkauft. Das ging so lange, bis er auf einer dieser Fahrten in Seenot geriet. Und dass er, der bisher nicht nach Gott und seiner Gnade gefragt hatte, diesen Gott, der auch Herr über die Naturgewalten, über die Wellen, den Wind, den Sturm ist, um Gnade anrief. Als Gott ihn in seiner Gnade mit seinem Schiff errettete, bedeutete das für ihn einen Umschwung, eine wirkliche Bekehrung. Er nahm die vergebende Gnade Gottes an. Und von jetzt an änderte sich sein Leben. Nicht nur, dass er von jetzt an die Sklaven, die er an Bord hatte, besser behandelte, sondern dass er dann später auch mit dem Sklavenhandel völlig aufhörte, ja, sich mit anderen zusammentat und erfolgreich den Sklavenhandel bekämpfte. Dass er dann in einem Lied, wir haben es vorhin vom Klavier gehört, in diesem Lied Amazing Grace, diese Gnade in besonderer Weise besang. Wirklich als Amazing Grace, als erstaunliche Gnade, die Gott ihm, wie er sich selbst ausdrückt, dem Lumpen gewährt hat. Das ist dann eigentlich nicht verwunderlich. Dass diese Gnade wirklich erstaunlich ist, ich denke, da müssen wir wirklich zustimmen. Denn wer ist schon bereit, für seine Feinde und wir alle, die wir ohne Gott lebten, nicht nach ihm und seiner Gnade fragten, wir waren ja alle seine Feinde. Wer ist schon bereit, für seine Feinde seinen einzigen Sohn zu opfern? Aber nicht nur dieser Sklavenhändler brauchte diese Gnade Gottes. Jeder braucht diese Gnade Gottes, um zu Gott umkehren zu können. Und es wäre sicherlich gut, wenn wir auf eine solche Umkehr, auf diese Annahme der Gnade Gottes nicht warten würden, bis Gott uns vielleicht in eine ähnliche Gefahrensituation bringt, wie er diesen britischen Kapitän gebracht hat. Jetzt, noch in diesem Jahr, heute ist der Zeitpunkt, wo jeder dieses Angebot der Gnade Gottes annehmen kann. Ja zu dieser Gnade Gottes sagen kann. Wenn wir das einmal getan haben, dann werden wir erkennen, dass Gnade eben noch mehr ist, so wie ich schon vorhin sagte, noch viel umfassender ist als nur dieses Entgegenkommen Gottes in seiner Vergebung. Dass es sich vielmehr auf alle Formen, auf den Inhalt, auf alles, was in unserem Leben geschieht, bezieht. Alles, was wir haben, alles, was wir sind. Dass alles von diesem Schöpfer, unserem Herrn, stammt. Dass er uns in Gnade gegeben hat. Dass wir ganz von Gottes Gnade abhängig sind. Der Apostel Paulus hatte ja auch in seinem Leben, in seinem Erleben da vor Damaskus, was sein Leben völlig umgekrempelt hat dann, diese vergebende Gnade Gottes angenommen. Aber später erkannte er, dass alles, auch sein Dienst, den er dann für Jesus ausführen konnte, dass das alles nur aus Gottes Gnade heraus geschieht. So schreibt er an die Gemeinde in Korinth, wir lesen das im ersten Brief, Kapitel 15, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und nicht nur die Christen haben es so erlebt, auch das alttestamentliche Volk Gottes hat es so erlebt, dass es einmal immer wieder diese vergebende Gnade Gottes annehmen konnte. Aber dass über seinem ganzen Leben Gottes Gnade waltete. So schreibt der Prophet Jeremias, wir lesen das im 54. Kapitel dieses Buches, der Prophet Jesajas, Entschuldigung. Da heißt es zunächst in Vers 8 dieses Kapitels, im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Mit ewiger Gnade erbarmt er sich über sein Volk, nachdem er ihm erst gezürnt hat. Vergibt er ihm aus Gnade. Und dann zwei Verse weiter heißt es, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ewig will er seinem Volk gnädig sein. Es mag sein, dass wir uns manchmal wünschen, dass Gottes Gnade in unserem Leben umfangreicher wäre. Dass Gott uns mehr von seiner Gnade schenken. Das ist sicherlich vor allem dann der Fall, wenn es uns nicht so gut geht, wie wir es uns wünschen. Wenn wir mehr gern mit Gott, mehr gern in unserem Leben erlebt hätten. Wenn Wünsche, diesbezügliche Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind. Gewiss dürfen wir dann Gott um Gnade bitten. Wir hatten es vorhin in dem eingangs gesungenen Lied, großer Gott, wir loben dich, mitgesungen in der 5. Strophe, sieh dein Volk in Gnaden an. So dürfen wir sicherlich auch beten. Sieh mich, sieh unsere Gemeinde, sieh unsere Familie, sieh unser Volk und das ganze Volk der Christen in Gnaden an. Es kann aber auch sein, dass Gott es uns zeigt, dass die Gnade, die er uns bisher erwiesen hat, die er uns jetzt erweist, für uns ausreichen soll. So hatte es Paulus erlebt, als ihm Gott auf seine wiederholten Bitten hin um Zuwendung, eben um Gnade antwortete, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Gott weiß, wie umfangreich die Gnade sein muss, sein soll, die er uns gewährt. Er weiß es besser sicherlich, als wir es uns manchmal wünschen. Wenn jetzt in wenigen Tagen das neue Jahr beginnt, wir nicht wissen, was dieses neue Jahr bringen wird. Wenn wir von vieler Unsicherheit, Ungewissheit hören, die mit dem Leben in unserem Land, mit der Welt verbunden ist. Vielleicht auch Unsicherheit, Ungewissheit in unserem persönlichen Leben. Dann haben wir aber eine Zusage, nämlich dass Gottes Gnade auf jeden Fall, Gottes Zuwendung zu uns erhalten bleibt. Auch in diesem neuen Zeitabschnitt. Im Psalm 136 werden viele Beispiele aufgeführt, wie Gott seinem Volk gnädig gewesen ist in der Vergangenheit. Und dann wird immer wieder dazugefügt, in jedem einzelnen Vers, dass seine Gnade ewig währt. Da heißt es, um einige Beispiele zu nennen, preist den Herrn, den, der die Himmel gemacht hat, mit Einsicht, denn seine Gnade währt ewig. Den, der die Erde ausgebreitet hat über den Wassern, denn seine Gnade währt ewig. Ein Stückchen weiter, der Israel herausführte aus ihrer Mitte, aus der Mitte Ägyptens, der Ägypter, denn seine Gnade währt ewig und den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer abschüttelte, denn seine Gnade währt ewig. Den, der sein Volk durch die Wüste führte, denn seine Gnade währt ewig. Der unser Gedachte in unserer Niedrigkeit, denn seine Gnade währt ewig und uns unseren Bedrängern entriss, denn seine Gnade währt ewig, der Nahrung gibt allem Fleisch, denn seine Gnade währt ewig. Gewiss, das sind viele Beispiele aus dem Leben des Volkes Israel, aber zum Beispiel dieser Vers, der unser Gedachte in unserer Niedrigkeit, der Nahrung gibt allem Fleisch, das können wir gewiss auch auf uns beziehen und können dann hören, seine Zuwendung zu uns währt ewig. Darauf können wir also auch vertrauen jetzt beim Übergang und dann im neuen Jahr. Und dieser Psalm erwähnt eben nicht nur die Tatsache, dass Gottes Gnade ewig währt, sondern er fordert auf, im ersten Vers und im letzten Vers, Gott dafür zu loben. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Und auch das sollten wir nicht vergessen. Dieses Lied von der erstaunlichen Gnade, was wir vorhin auf dem Klavier gehört haben, wird ja oft bei Trauerfeiern gesungen. Und das ist sicherlich auch angebracht im Rückblick auf ein vollendetes Leben, Gott zu loben für seine erstaunliche Gnade im Leben des Verstorbenen. Aber Gott zu loben für seine erstaunliche Gnade ist sicherlich auch gut in unserem Leben zu tun. Wir haben dieses Lied zum Beispiel bei der Hochzeit unserer Geschwister Bayer gehört. Und ich denke, wir alle haben Grund, Gott zu loben für diese seine erstaunliche Gnade. Wir sollten es also nicht vergessen, im Blick auf die uns immer wieder erwiesene, wirklich erstaunliche Gnade, Gott zu loben, ihm dafür zu danken. Wir dürfen darauf vertrauen, dass sie uns begleiten wird an jedem neuen Tag, auch im neuen Jahr.